Herzlich willkommen bei Lora München, zu hören Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92,4 und im Kabel auf der 96,75. Außerdem hören Sie Lora München 24 Stunden im Internet-Livestream unter www.lora924.de und fast rund um die Uhr auf der Digitalfrequenz DAB+. Sie hören jetzt eine Stunde Lora International, diesmal wieder mit der internationalen Menschenrechtsorganisation FIRN, dem Food First Information and Action Network. Have you ever had a bottle wrap of food? Come on, you welcome to journal mood. Have you ever heard about the FIRN action? It's based on a network connection. This ride does include lemon seeds, which go for field basic needs. Das Recht auf Nahrung und Wasser in schwierigen Zeiten.
Eine Sendung der FIRN-Gruppe München. Have you ever had a bottle wrap of food? Come on, you welcome to journal mood. Have you ever had about the FIRN action? It's based on a network connection. This ride does include lemon seeds, which go for field basic needs.
Seit unserer letzten Sendung im Februar hat sich viel verändert. Die aktuelle Corona-Krise lässt für uns alle die Bedeutung von Gesundheit und Solidarität spürbar werden. Und natürlich wirkt sie sich auch auf die FIRN-Arbeit aus und weltweit auf die Verwirklichung des Menschenrechts auf Nahrung, für das sich FIRN seit 1986 einsetzt. Die Bedingungen hierfür sind derzeit nicht einfacher geworden. Es besteht die ganz konkrete Gefahr, dass sich die Pandemie zu einer weltweiten Ernährungskrise ausweitet. Der UN-Welternährungsrat hat bereits auf diese Entwicklung hingewiesen. Viele ärmere Menschen, vor allem im globalen Süden, sind nicht in der Lage, der Bedrohung durch das Virus mit sozialer Distanz und mit Zuhausebleiben zu entkommen. Sie fürchten den Hungertod mehr als Covid-19, weil sie darauf angewiesen sind, auf Feldern und in dicht besiedelten Gebieten ihre Nahrung bzw. ihr Einkommen zu erwirtschaften.
Durch landesweite Schulschließungen in vielen Ländern haben hunderte Millionen Kinder den Zugang zu regelmäßigen Schulmahlzeiten verloren. Alleine in Indien über 100 Millionen Schülerinnen und Schüler. In einigen Ländern sind Schulspeisungsprogramme durch Fastfood ersetzt worden. Einkommensverluste durch Ausgangssperren bedeuten für viele der Menschen, die im informellen Sektor arbeiten, ohne Gesundheits- und Sozialversicherung, dass sie kein Essen mehr kaufen können. In einigen Ländern, darunter in Frankreich und Rumänien, sind lokale Wochenmärkte geschlossen worden. Diese sind jedoch für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern bzw. für Fischerinnen und Fischer oft die einzige Möglichkeit, ihre Waren zu verkaufen. Auch in Deutschland trifft die Corona-Krise die Ärmsten und ihre Ernährung. Essensausgaben für Obdachlose wurden stark reduziert. Circa 400 Tafeln hatten ihre Nahrungsmittelverteilung eingestellt. Dies ist ein deutliches Zeichen für die Fragilität einer Versorgung über Lebensmitteltafeln. Die mittelfristigen Auswirkungen für die globale Ernährungslage sind noch schwerer einzuschätzen. Exportstopps, darunter zum Beispiel der von Reis durch die großen Exportländer Vietnam und Kambodscha, erinnern an die Nahrungsmittelpreiskrise von 2007 und 2008. Beschränkungen und Verzögerungen im globalen Frachtverkehr treffen besonders Nahrungsmittelimportländer. Zudem verlieren Landarbeiterinnen und Landarbeiter durch Reisebeschränkungen ihre oft überlebenswichtigen Einkommen. Diese Beschränkungen können sich obendrein auch in Europa negativ auf den Anbau von Obst und Gemüse auswirken. Philipp Mimkes, Geschäftsführer von FIRN Deutschland, meint dazu: Nationale Alleingänge können die globale Ernährungssituation, besonders für arme und von Nahrungsmittelimporten abhängige Länder, verschärfen. Daher ist eine globale Koordinierung der Strategien und Maßnahmen dringend notwendig. Das Mandat dazu liegt beim Welternährungsrat CFS, Dieser muss nun alle Energie für koordinierte, auf dem Menschenrecht auf Nahrung basierende Antworten bündeln. Die Europäische Kommission erwartet eine tiefere Wirtschaftskrise als 2009. Armen Ländern in Afrika und vor allem den öffentlichen Haushalten für die Landwirtschaft droht ein Kollaps. Viele Länder sind extrem verschuldet und haben in der Landwirtschaftspolitik einseitig auf hohe Subventionen von Agrarinputs wie Kunstdünger gesetzt, auch durch Anraten und Förderung der Industrienationen. Fallen diese Subventionen in Krisenzeiten weg, sind die Bäuerinnen und Bauern in der Verschuldungsfalle gefangen.
Ein weiteres Problem ist der Zugang zu Wasser. Angesichts der weltweiten Krisenlage weisen Expertinnen und Experten der Vereinten Nationen auf die Bedeutung eines verlässlichen Zugangs zu sauberem Wasser für die Bekämpfung des Coronavirus hin. Die Regierungen müssen einen sicheren Zugang zu ausreichendem und bezahlbarem Wasser gewährleisten, besonders für Bevölkerungsgruppen, die unter prekären Bedingungen leben. Dies sind insbesondere sogenannte vulnerable Gruppen, Menschen, die in improvisierten Siedlungen leben, Obdachlose, die ländliche Bevölkerung, Frauen, Kinder, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen und Migranten und Geflüchtete. Die globalen Anstrengungen, die zurzeit gegen die Ausbreitung des Virus unternommen werden, haben wenig Aussicht auf Erfolg, wenn 2,2 Milliarden Menschen weiterhin keinen Zugang zu sauberem Wasser haben und sie den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation zur Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen nicht nachkommen können. Die Regierungen müssen marginalisierte Gruppen, die selten im Mittelpunkt der öffentlichen Politik im Bereich der Wasser- und der Sanitärversorgung stehen, besondere Aufmerksamkeit widmen.
Als Beispiel für die Probleme beim Zugang zu Nahrung und Wasser sei hier die Situation in Ecuador genannt. Die Ausbreitung von Covid-19 hat die Krise im Agrarsektor von Ecuador weiter verschärft. Hunger, Unterernährung und Armut weiten sich aus. Berichte aus zwei Gemeinden in der Provinz Guayas verdeutlichen den täglichen Kampf um den Zugang zu Nahrung. Ende April veröffentlichte FIAN Ecuador eine Erklärung zu den kritischen Lebensbedingungen von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in Ecuador. Der Covid-19-Notstand hat schwerwiegende ökonomische und gesundheitliche Folgen. Hunger, Unterernährung und Armut sind rasant angestiegen. Ein Beispiel ist die Provinz Guayas, Epizentrum der Krise in Ecuador. Offiziellen Quellen zufolge entfallen mehr als 2/3 aller bestätigten Corona-Fälle in Ecuador auf dieses Gebiet. Die von FIAN unterstützte Kleinbauernorganisation Union Tierra y Vida besuchte 3 Gemeinden im Bezirk Durán. Die Provinz wurde enorm von der Pandemie getroffen. Laut lokalen Presseberichten ist die Zahl der Todesopfer im April 2020 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 7.000 angestiegen. Es liegen zwar keine Angaben zu den Todesursachen vor, der Anstieg ist jedoch eklatant. Bei vielen älteren Menschen, die das Rückgrat des Agrarsektors in Ecuador darstellen, wurden Traumata registriert. Zudem wirken sich die Maßnahmen zur Eindämmung von Corona negativ auf die Mobilität der Bauern aus. Die Regierung bot denjenigen, die mit landwirtschaftlichen Gütern handeln, zwar Transportgenehmigungen an, Voraussetzung ist jedoch eine vorherige Online-Registrierung beim Finanzamt. Ein Zugang zum Internet ist aber oftmals nicht vorhanden. Die Schwierigkeit, ihre landwirtschaftlichen Produkte zu transportieren und auf Märkten zu verkaufen, hat zu starken Einkommensverlusten geführt. In der Gemeinde Los Angeles im Bezirk Durán dürfen die Familien, die vom Fischfang leben, aufgrund der Corona-Maßnahmen weder fischen noch auf den Markt gehen. Die Familien haben somit kaum Geld und damit nur eingeschränkte Möglichkeiten, Lebensmittel zu kaufen. Sie hoffen auf die Reisernte. Aufgrund der Abriegelung, der Angst vor Ansteckung und aus Geldmangel wurde die Feldarbeit jedoch vernachlässigt und es besteht die Gefahr einer Missernte.
Der Zugang zu Wasser ist für die Bäuerinnen und Bauern ebenfalls problematisch. Es fehlt grundsätzlich Wasser, sowohl für die Bewässerung der Felder als auch für den privaten Gebrauch. Die Bäuerinnen müssen bis zu 7 Kilometer zu Fuß gehen, um Wasser an einer Tankstelle zu holen. Die Wasserqualität ist so schlecht, dass dieses abgekocht werden muss, damit es zum Kochen oder Trinken verwendet werden kann. Von den Behörden werden die Bäuerinnen und Bauern im Stich gelassen. Sie erhalten weder Schutzkleidung und Desinfektionsmittel noch Medikamente. Zwar soll es für hilfsbedürftige Familien einmalig $60 vom Staat geben, doch auch diese Unterstützung muss online beantragt werden und kommt somit mangels Internetzugangs bei vielen Betroffenen nicht an. Angesichts der dramatischen Zustände im Agrarsektor Ecuador unterstützt FIAN Deutschland die ecuadorianische FIAN-Sektion dabei, die Marginalisierung und die prekären Lebensbedingungen der kleinbäuerlichen Bevölkerung an die Öffentlichkeit zu bringen. FIAN fordert die Regierung von Ecuador auf, Kleinbäuerinnen und Kleinbauern wirksam zu unterstützen. Schon zuvor hatte der UN-Sozialausschuss die ecuadorianische Regierung aufgefordert, die Bekämpfung von Unterernährung als nationale Priorität einzustufen. Herzlich willkommen bei LoRa München 92.4. Sie hören jetzt eine Stunde LoRa International, diesmal mit einer Sendung der FIAN-Gruppe München. Heute zum Thema Das Recht auf Nahrung und Wasser in schwierigen Zeiten.
Recht auf Nahrung bleibt unerfüllt. Ernüchternde Bilanz der UN-Sonderberichterstatterin zum Recht auf Nahrung. Im März 2020 sprach Hilal Elver, die 6 Jahre lang Sonderberichterstatterin für das Recht auf Nahrung war, letztmalig vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf. Zu ihrem Nachfolger wurde Michael Fakhry gewählt. Der aus dem Libanon stammende Rechtsprofessor lehrt an amerikanischen Universitäten Handelsrecht und Menschenrechte. Hilal Elver hatte in ihrer Amtszeit den Fokus auf die Situation der rund 113 Millionen akut von Hungersnot und Hungertod bedrohten Menschen gelegt. In ihrem abschließenden Bericht an den UN-Menschenrechtsrat stellt sie fest, die Verwirklichung des Rechts auf Nahrung ist und bleibt für viel zu viele Menschen weit entfernt. Das Ziel, bis zum Jahr 2030 Hunger- und Mangelernährung auf Null zu reduzieren, sei jedoch noch erreichbar. Die Staaten müssten hierfür die Menschenrechtsinstrumente konsequent nutzen und alle Akteure, nicht nur die Mächtigen, in die Entscheidungsprozesse einbeziehen. Die Welt muss sich daran erinnern, dass das Menschenrecht auf Nahrung nicht unerreichbar, sondern bislang nur unerfüllt ist. Weitere Schwerpunkte Ihres Berichts waren Diskriminierungen aufgrund von Geschlecht oder ethnischer Identität, die ungleiche Verteilung von Ressourcen, die Ausbeutung von Beschäftigten in der Landwirtschaft sowie der Klimawandel. Wiederholt bezog sich Hilal Elver auch auf Recherchen von FIAN. Heftig kritisiert sie in ihrer Bilanz die Auswirkungen des industriellen Agrarmodells. Dieses führe zu Nahrungsmittelverschwendung, Tierquälerei, Klimaemissionen und der Zerstörung bäuerlicher Gemeinden. Die Rechte von Landarbeiterinnen und Landarbeitern bzw. Kleinbäuerinnen und Kleinbäuern würden vielfach verletzt. Elver beklagt, dass diese in Ländern des Südens oft nicht mit subventionierten Produkten aus Industrieländern konkurrieren können und daher aus dem Markt gedrängt werden. Ein besonderes Augenmerk legte Hilal Elver auf die rund 1,3 Milliarden abhängig Beschäftigten im Agrarsektor, die zumeist unter extrem prekären Bedingungen arbeiten. In Ländern wie Indien übersteigt ihre Zahl mittlerweile die der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. Nach Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO kommen jedes Jahr mindestens 170.000 Landarbeiterinnen bzw. Landarbeiter ums Leben. FIAN sieht dies als Anlass und wichtige Herausforderung für die nächsten Jahre, die Situation der Beschäftigten im Agrarbereich wieder stärker in den Fokus der FIAN-Arbeit zu nehmen. Nicht nur in Afrika, auch in Asien, Lateinamerika und in der Karibik steigt die Zahl unterernährter Menschen an. Nach Angaben von Hilal Elver sind besonders die 50 Länder betroffen, die am stärksten von landwirtschaftlichen Erzeugnissen abhängig sind. In ihrem Abschlussbericht ermahnt sie die Staaten, sich auf die am stärksten marginalisierten und diskriminierten Bevölkerungsgruppen zu konzentrieren. Auch müssten die mit dem Recht auf Nahrung befassten UN-Institutionen in New York, Rom und Genf kohärenter zusammenarbeiten und ihr Vorgehen auf den Erkenntnissen des Menschenrechtsrats, der Sonderberichterstatter und der Vertragsorgane aufbauen. Um das Recht auf Nahrung zu verwirklichen, müssten die Staaten das Versprechen, niemanden zurückzulassen, in konkrete Politikmaßnahmen umsetzen. Unter aktuellen Fortschritten nennt Hilal Elver den verbesserten rechtlichen Schutz von Kleinproduzentinnen und Kleinproduzenten sowie Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. Sie bezieht sich dabei zum einen auf die im Jahr 2018 verabschiedete Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte von Kleinbauern und anderen Menschen, die in ländlichen Regionen arbeiten. Diese Erklärung, für die sich auch FIAN jahrelang engagiert hat, verpflichtet die Staaten, den Menschen, die auf dem Land leben, einen gleichberechtigten, ungehinderten Zugang zu produktiven Ressourcen zu gewährleisten, sowie ihr Recht auf ein menschenwürdiges Einkommen und eine menschenwürdige Existenzgrundlage sicherzustellen. Weiterhin erwähnt Hilal Elver in diesem Zusammenhang die vom Ausschuss für Welternährungssicherheit, CFS, entwickelten freiwilligen Leitlinien, die die Ziele der nachhaltigen Entwicklung unterstützen. Darunter die freiwilligen Leitlinien zur Regulierung von Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten an Land-, Fischereigründen und Wäldern. Als weitere Lösungsansätze zur Bekämpfung von Hunger und Mangelernährung erwähnt Hilal Elver Agrarökologie, den Schutz von traditionellem Wissen, die Stärkung der Zivilgesellschaft und den Schutz von Menschenrechtsverteidigern.
Herzlich willkommen bei Radio LoRa München 92.4. Sie hören jetzt eine Stunde LoRa International, diesmal mit einer Sendung der FIAN-Gruppe München. Heute zum Thema das Recht auf Nahrung und Wasser in schwierigen Zeiten.
Der Europäische Verband kleinbäuerlicher Organisationen fordert, die Corona-Krise dafür zu nutzen, die Diskriminierung der von ihnen praktizierten Landwirtschaft zu beseitigen. In einem öffentlichen Brief haben sich 49 Organisationen, darunter FIAN, und viele Wissenschaftler mit diesem Anliegen an die EU-Kommission gewendet. FIAN fordert darüber hinaus Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner auf, das Anliegen der Organisation im EU-Rat zu unterstützen. Sie fordern insbesondere die Umsetzung der UN-Kleinbauernerklärung sowie eine darauf basierende Änderung der gemeinsamen Agrarpolitik der EU. Deutschland wird im Juli die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen. Dann steht auch die Entscheidung über die Strukturen der nächsten Periode der gemeinsamen Agrarpolitik an. Kleinbäuerliche Organisationen wehren sich gegen die bisherigen Förderkriterien, welche einseitig große Betriebe bevorzugen und soziale und ökologische Kriterien außer Acht lassen. Außerdem sind die Kontrollen aller Vergabekriterien für Subventionen, die sich nicht nur auf die Flächengröße beziehen, auch bisher völlig unzureichend. FIAN-Referentin Gudrun Falk fordert, die künftige Agrarförderung der EU muss sich an den UN-Erklärungen der Rechte von Kleinbauern ausrichten, um deren strukturelle Benachteiligungen gegenüber der Agrarindustrie zu beseitigen. Die aktuelle Krise zeigt, dass wir lokale und regionale Lebensmittelerzeuger stärken müssen, um auch in Zukunft die Versorgung mit frischen und nährstoffreichen Lebensmitteln sicherzustellen. Deutschland muss seinen menschenrechtlichen Pflichten auch bei der Gestaltung der EU-Agrarpolitik gerecht werden. Freihandelsabkommen begünstigen aktuell die Agrarindustrie, die zum Beispiel durch Sojaimporte Fleisch kostengünstiger produzieren kann, als es kleinbäuerliche Höfe vermögen. Durch Landgrabbing für Plantagen werden ländliche Gemeinden in Ländern des globalen Südens oftmals ihrer Existenz beraubt. Durch die Abholzung von Wäldern, die Zerstörung von Mooren und die Emission beim Transport wird zusätzlich die Klimaerhitzung verstärkt. Diese führt für viele kleinbäuerliche Betriebe in Europa zu Ernteverlusten und bringt Höfe in Existenznot. Mit Rohstoffen wie Soja oder Mais importieren wir indirekt auch riesige Wassermengen aus dem globalen Süden. Das Wasser wird dem dortigen Kreislauf entzogen, was zur allgemeinen Wasserknappheit in diesen Ländern beiträgt. Häufig nutzen die Plantagenbetreiber Wasservorräte auf Kosten der dortigen kleinbäuerlichen Gemeinden, die dann zu wenig Wasser für ihren eigenen Anbau haben.
Wenn wir vom Recht auf Nahrung sprechen, müssen wir immer auch einen Blick darauf werfen, auf welche Weise heutzutage unsere Ernährung hergestellt wird. Agrarindustrie und Viren. Folgende Frage kann man sich stellen. Könnte es einen Zusammenhang geben zwischen den soeben angesprochenen Mechanismen und Schwachstellen in der globalen, stark industrialisierten Nahrungsmittelproduktion und der zunehmenden Wahrscheinlichkeit des Auftretens neuartiger Infektionskrankheiten? Der US-amerikanische Evolutionsbiologe und Pandemieforscher Rob Wallace beispielsweise bejaht diese Frage. Er ist Autor des Buches »Big Farms Make Big Flu«. Ein Interview mit ihm ist zum Beispiel bei america21.de nachzulesen. Obwohl dieser Aspekt bei der aktuellen Pandemie von einer zunehmenden Zahl von Wissenschaftlern vermutet wird, spiele er in der politischen Debatte bisher kaum eine Rolle. Weltweit würden die letzten Urwälder und die letzten von Kleinbauern bewirtschafteten Flächen erobert und umgewandelt. Mit der Entwaldung würde eine Entwicklung vorangetrieben, die zur Entstehung neuer Krankheiten führe. Die funktionelle Vielfalt und Komplexität dieser riesigen Landflächen werde so vereinheitlicht, dass zuvor eingeschlossene Krankheitserreger auf die lokale Viehzucht und die menschlichen Gemeinschaften überspringen könnten. Ebola, Zika, das Gelbfieber, verschiedenste Vogelgrippen und die afrikanische Schweinepest bei Schweinen, die Coronaviren, diese seien nur einige der vielen Erreger, die aus dem entlegensten Hinterland in Stadtrandgebiete, in die regionalen Hauptstädte und schließlich in das globale Reisenetz gelangten. Rob Wallace meint, dass durch Züchtung genetischer Monokulturen von Nutztieren alle eventuell vorhandenen Immunschranken beseitigt würden, die die Übertragung verlangsamen könnten. Eine große Tierpopulation und Tierdichte fördere hohe Übertragungsraten. Ein hoher Durchlauf von Tieren, der Teil jeder industriellen Produktion sei, versorge die Viren mit ständig neuen Wirtstieren. Wie das Coronavirus gerade eindrucksvoll zeige, seien die Schäden durch die Krankheiten so umfangreich, dass das Agrobusiness, wie wir es kennen, für immer erledigt wäre, würden diese Folgekosten in die Unternehmensbilanzen mit eingerechnet. Nach Rob Wallace übersehe die Fokussierung auf den Wildtiermarkt in Wuhan die eigentlichen Ursprünge bei der Wildlandwirtschaft im Hinterland und deren zunehmender Kommerzialisierung. Da sich die industrielle Produktion von Schwein, Geflügel und Ähnlichem auf Flächen im Urwald ausdehne, übe sie Druck auf die Erzeuger von Wildnahrungsmitteln aus, die weiter in die Wälder vordringen, auf der Suche nach den Ursprungspopulationen. Dadurch vergrößere sich die Schnittstelle zu neuen Krankheitserregungen einschließlich Covid-19. Um das Ausbrechen neuer Virusinfektionen einzuschränken, müsse die Nahrungsmittelproduktion radikal verändert werden. Dazu gehöre auch die Subventionierung der ökologischen Landwirtschaft und der Verkaufspreise. Die Nahrungsmittelproduktion müsse zunächst wieder in die Bedürfnisse der ländlichen Gemeinden integriert werden. Das werde agroökologische Praktiken erfordern, die die Umwelt und die Bäuerinnen und Bauern beim Anbau der Nahrungsmittel schützen, so Rob Wallace.
Herzlich willkommen bei LoRa München 92.4 zu einer Stunde LoRa International, diesmal mit einer Sendung der Vierengruppe München. Heute zum Thema das Recht auf Nahrung und Wasser in schwierigen Zeiten. Wie jedes Mal hören Sie im zweiten Teil der Sendung aktuelle Nachrichten und Aktionen, die sich auf das Menschenrecht auf Nahrung beziehen.
Kambodscha. Prekäre Arbeitsmigration im Zuge von Verschuldung durch Mikrokredite. Die kambodschanische Menschenrechtsorganisation Likado, langjähriger Partner von FIAN, veröffentlichte einen Bericht und ein Video über den Zusammenhang zwischen der exzessiven Vergabe von Mikrokrediten und transnationaler Migration. Mehr als 2 Millionen Kambodschanerinnen und Kambodschaner sind durch Mikro- und Kleinkredite verschuldet. Ihre Schulden veranlassen viele Kambodschaner, ins Ausland zu migrieren, wo sie zum Teil unter prekären Bedingungen arbeiten müssen, um die Rückzahlung der Darlehen zu sichern. Auch die deutsche staatliche Entwicklungszusammenarbeit steht in der Verantwortung. Likado untersuchte den Zusammenhang von Verschuldung und Migration anhand einer Fallstudie eines Dorfes an der Grenze zu Thailand. In Interviews mit den Dorfbewohnern gab der Großteil der Befragten an, dass die hohe Verschuldung durch Mikrokredite der Hauptgrund für die Arbeitsmigration sei. Mitunter drängten Mitarbeiter der Mikrofinanzinstitute die Kreditnehmenden zur Migration ins Ausland oder forderten dies gar als Voraussetzung für die Vergabe der Kredite. Diese werden oftmals in der thailändischen Währung Thai Baht vergeben, was weiterhin den Druck zu migrieren erhöht. Ein weiteres großes Problem ist die Einbeziehung von Landtiteln als Sicherheit. Bei Rückzahlungsschwierigkeiten droht den Kreditnehmenden dann Landverlust. Der Druck auf die Familien ist so groß, dass sich mitunter auch minderjährige Familienmitglieder auf den Weg nach Thailand machen, um dort zu arbeiten. Dabei laufen sie Gefahr, Opfer von Menschenhandel zu werden. Aufgrund der Corona-Krise ist es für viele Menschen aus Kambodscha momentan nicht möglich, Arbeit in Thailand zu finden. Bis jetzt sind über 80.000 Zurückgekehrte verzeichnet, die Thailand während der Pandemie verlassen mussten. Viele Kredite können dadurch nicht zurückgezahlt werden. Die Menschen befürchten nun, ihr Land zu verlieren. Die deutsche Bundesregierung trägt eine Mitverantwortung an der Überschuldung vieler Kambodschanerinnen und Kambodschaner und der daraus resultierenden Arbeitsmigration sowie dem drohenden Verlust von Land. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und die deutschen Entwicklungsbanken KfW und DEG finanzieren seit vielen Jahren zahlreiche Mikrofinanzinstitute in Kambodscha, trotz mangelnder staatlicher Regulierung und Kontrolle des Sektors. Erst kürzlich forderten 140 Gemeinden aus ganz Kambodscha die Regierung in einer Petition auf, die Kreditrückzahlungen während der Covid-19-Krise temporär auszusetzen sowie mehr staatliche Unterstützung zu leisten. Die Behörden gingen abermals energisch gegen diesen Versuch der Zivilgesellschaft vor, sich Gehör zu verschaffen. 9 Gemeindevertreterinnen und Vertreter wurden 7 Stunden lang von den Beamten festgehalten und verhört, als sie versuchten, die Petition einzureichen. Nach den Befragungen wurden sie gezwungen, mit einem Fingerabdruck ein Dokument zu unterzeichnen, welches ihr Recht einschränkt, sich künftig für die Belange ihrer Gemeinden einzusetzen. FIAN-Referent Matthias Pfeiffer meint dazu: Solche Repressalien gegen die Zivilgesellschaft verdeutlichen, warum jetzt insbesondere auch die internationalen Geber gefragt sind, sich der Verantwortung zu stellen und Druck auf die von ihnen finanzierten Mikrofinanzinstitute und die kambodschanische Regierung auszuüben. Es bedarf dringlich effektiver Maßnahmen zur Linderung der wachsenden Notlage der verschuldeten Haushalte in Kambodscha.
Herzlich willkommen bei LoRa München 92.4. Sie hören jetzt eine Stunde LoRa International, diesmal mit einer Sendung der FIAN-Gruppe München. Heute zum Thema das Recht auf Nahrung und Wasser in schwierigen Zeiten. Und weiter geht es mit aktuellen Nachrichten und Aktionen, die sich auf das Menschenrecht auf Nahrung beziehen.
Guinea. Bauxitabbau führt zu Umweltschäden und Menschenrechtsverletzungen. Deutschland importiert Bauxit vor allem für den Aluminiumbedarf der Autoindustrie. Etwa 80% des Rohstoffs kommen aus dem westafrikanischen Land Guinea. Gemeinden vor Ort berichten über Landverlust, versiegende Wasserquellen und Gesundheitsschäden. Der UN-Sozialausschuss fordert die Regierung des Landes auf, die Rechte der örtlichen Bevölkerung zu schützen. Im September 2016 hat die guineische Regierung internationale Kredite von insgesamt 820 Millionen US-Dollar für die Erweiterung des Bauxitabbaus erhalten. Die Kredite werden teilweise auch vom deutschen Staat abgesichert. Als Vorzeigeprojekt deutscher Auslandsaktivitäten wird die Sangredi-Mine aufgeführt, wegen der vermeintlichen Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards und wegen positiver Beiträge zur wirtschaftlichen Entwicklung Guineas. Die Realität sieht jedoch ganz anders aus. Die lokale Bevölkerung in und um das Gebiet der Sangredi-Mine leidet unter dem hohen Flächen- und Wasserverbrauch, der für den Abbau von Bauxit notwendig ist. Im Dorf Hamdalaya sind mittlerweile 3 Flüsse ausgetrocknet. Von den gebohrten Brunnen lässt sich nur noch einer nutzen. Mindestens 12 weitere Gemeinden sind von den Aktivitäten des Bergbaus betroffen. Berichte über Landgrabbing, Vertreibung und die Zerstörung natürlicher Ressourcen häufen sich. Der beim Bauxitabbau entstehende rote Staub macht Ackerflächen im Umkreis unbrauchbar und ist vermutlich für das Auftreten verschiedener Krankheiten verantwortlich. Somit werden guineisches Recht und Menschenrechte verletzt. Guinea kam seiner staatlichen Schutzpflicht in Bezug auf das Recht auf Wohnen sowie bezogen auf das Recht auf Nahrung, Wasser und Gesundheit nicht nach. Betroffene kritisieren nach wie vor nicht erfolgte Kompensationszahlungen oder nicht übertragenes brauchbares Alternativland für die Verluste von Land und natürlichen Ressourcen. Der UN-Sozialausschuss überprüfte in seiner Sitzung im Frühjahr die menschenrechtliche Situation in Guinea. Die nun veröffentlichten Empfehlungen an die guineische Regierung nehmen direkten Bezug auf den Bergbau. Hierzu gehört die Aufforderung, sicherzustellen, dass die lokalen Gemeinden von der Entwicklung des ländlichen Raumes auch wirtschaftlich profitieren. Weiterhin sollen professionelle, finanzielle und technische Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, die eine regelmäßige Inspektion der Minenprojekte und ihre Auswirkungen auf die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Menschenrechte ermöglichen. Dabei sollen verstärkt Anstrengungen unternommen werden, den Schutz von Wasserquellen zu gewährleisten und Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen, wenn diese an der Verschmutzung oder Zerstörung solcher Quellen beteiligt sind. Weiterhin fordert der Ausschuss, dass die von ausstehenden Umsiedlungen Betroffenen bereits in der Planungsphase solcher Projekte konsultiert und angemessen entschädigt werden und dass ihnen rechtliche Sicherheit gewährleistet wird. Aufgrund der finanziellen Absicherung der Kredite und der umfangreichen Exporte nach Deutschland trägt die Bundesregierung Mitverantwortung für die Situation vor Ort. Mit der Unterstützung von Firn wurden 2019 bereits Gespräche zwischen guineischen NGOs und deutschen Ministerien sowie der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in die Wege geleitet. So soll die Einhaltung der menschenrechtlichen Verantwortung in der Lieferkette der Automobilindustrie gewährleistet werden. Die Bundesregierung muss in diesem Zusammenhang ihren extraterritorialen Staatenpflichten nachkommen, also der Einhaltung der Menschenrechte auch außerhalb der eigenen Staatsgrenzen.
Wasser ist ein Menschenrecht. Wie bereits erwähnt, haben weltweit 2,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, also fast ein Drittel der Weltbevölkerung. Klimaerhitzung, Verschmutzung von Wasserressourcen, Landgrabbing und der virtuelle Wasserexport durch die Agrarindustrie und Bergbau sind einige Gründe dafür. Betroffen sind vor allem kleinbäuerliche Gemeinden, indigene Völker und andere diskriminierte Minderheiten. Darüber hinaus fehlen 4,2 Milliarden Menschen hygienische Sanitäranlagen. Obwohl die Wasserversorgung in den letzten zwei Jahrzehnten weltweit verbessert wurde, ist Wasser in vielen Regionen immer noch ein knappes Gut. Konzerne versuchen daher, es sich anzueignen und zu einer handelbaren Ware zu machen. Bergbauunternehmen beuten Grundwasser aus, sehr oft über die Köpfe örtlicher Gemeinden hinweg. Freihandelsabkommen fördern den Export von wasserintensiven Konsumgütern in den globalen Norden. Frauen sind in besonderer Weise betroffen. In fast allen Ländern des globalen Südens sind sie für die Wasserversorgung ihrer Familien zuständig. Sie müssen dafür oft viel Zeit und Kraft aufwenden, die ihnen für Bildung oder Erwerbstätigkeit fehlt. Auf den langen Wegstrecken zu Wasserquellen und Toiletten sind sie oftmals sexuellen Belästigungen und Vergewaltigungen ausgesetzt. Dabei ist Wasser ein Menschenrecht und internationales Entwicklungsziel. 2010 hat die Vollversammlung der Vereinten Nationen dieses Recht ausdrücklich anerkannt. Damit müssen Staaten der Wasserversorgung vor allem der ärmsten Bevölkerungsgruppen Vorrang einräumen. 2015 wurde die Versorgung aller Menschen mit sauberem Wasser, Sanitäranlagen und Hygiene auch in die UN-Nachhaltigkeitsziele aufgenommen. FIAN wird sich dem Thema Recht auf Wasser in den Jahren 2020-21 schwerpunktmäßig widmen. Erste Publikationen sind bereits erschienen und es wurden Webinare durchgeführt, die auf der FIAN-Homepage unter www.fian.de nachzuhören sind.
FIAN-Studie und Unterschriftenaktion. FIAN Deutschland hat vor einigen Monaten eine Studie zu Auswirkungen der Investitionen deutscher Ärztepensionen in Brasilien veröffentlicht. Unter dem Titel Brasilien, Pensionskassen machen Geschäfte mit Ackerland wird aufgedeckt, wie internationale Investmentfonds und Pensionskassen daran beteiligt sind, die Existenz ländlicher Gemeinden im Nordosten Brasiliens zu zerstören. In Deutschland beteiligt sich die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe an einem Fonds, der alleine in Brasilien 133.000 Hektar Land aufgekauft hat. FIAN versucht bereits seit 2012, die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe zu einem Ausstieg aus dem Investment zu bewegen. Bislang ohne Erfolg. Daher führen wir derzeit eine Unterschriftenaktion durch, in der gefordert wird, derartige Anlagen, die Landgrabbing und Menschenrechtsverletzungen begünstigen, zu beenden. Auf der FIAN-Homepage unter www.fian.de können Sie sowohl entsprechende Postkarten bestellen, als auch Unterschriftenlisten direkt herunterladen. Sie hörten eine Stunde LoRa International mit der Menschenrechtsorganisation FIAN. Die Münchner FIAN-Gruppe stellte Ihnen die Arbeit des Food First Information and Action Netzwerks vor. Heute zum Thema das Recht auf Nahrung und Wasser in schwierigen Zeiten.
Sprecherinnen waren Ingrid Althoff, Christine Bruckner, Nina und Arne Klevenhusen.
Wenn Sie Interesse an der FIAN-Arbeit haben, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Die Telefonnummer des Ansprechpartners für die Münchner Gruppe Arne Klevenhusen ist 089 69 38 14 38. Ich wiederhole 089 69 38 14 38. Die E-Mail-Adresse der Münchner Gruppe lautet fian@münchen-mail.de. Besuchen Sie FIAN Deutschland im Internet unter www.fian.de. Hier können Sie die aktuellen Aktionen herunterladen und sich über die Arbeit der Lokalgruppen informieren. Aus aktuellem Anlass ist die lokale Öffentlichkeitsarbeit derzeit stark eingeschränkt. Auch auf Facebook ist FIAN Deutschland zu finden, und zwar unter www.facebook.com/FIAN Deutschland, in einem Wort. Die internationalen Aktivitäten von FIAN finden Sie auf der Webseite www.fian.org. Die Veranstaltungen und Termine der Münchner Gruppe finden Sie unter www.fian.de/München. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal auf LoRa International.